Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Hinweis der Redaktion: In dieser Sendung geht es um Gewalt gegen Frauen, Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung.
Ich könnte mir auch was anderes vorstellen, ist nicht mein Traumjob, aber ist okay für mich. Und ich verdiene da mehr Geld als woanders.
Ein Leben ohne sexuelle Gewalt war außerhalb meiner Vorstellung. Ich dachte, wenn ich so oder so vergewaltigt werde, dann wenigstens mit Schmerzensgeld.
Oft haben die Frauen erstmal gar keine eigene Bleibe, wohnen in den Prostitutionsstätten. Und dann ist die erste große Baustelle natürlich erstmal, sie da rauszuholen und ihr eine Bleibe zu beschaffen. Am besten auch direkt was angemeldet werden kann.
Seit gut 20 Jahren ist das Geschäft mit Sex in Deutschland legal. 2002 hat die damalige rot-grüne Bundesregierung das Prostitutionsgesetz erlassen. Es sollte Prostituierte in den regulären Arbeitsmarkt bringen, sie aus der Schmuddelecke holen, sie schützen. Inzwischen halten viele die Liberalisierung für einen Fehler. Deutschland wird oft das Bordell Europas genannt. Und Studien zeigen, dass die Nachfrage nach sexuellen Dienstleistungen gestiegen ist und der Menschenhandel zugenommen hat. Die meisten Frauen in Deutschland prostituieren sich nicht freiwillig. Sie werden von Zuhältern gezwungen oder schaffen an, weil sie für sich keine andere Möglichkeit sehen. Prostitution in Deutschland, wenn Frauen zu Ware werden. Das ist heute Thema im Wochenendjournal. Am Mikrofon Manfred Götzke. Ein Café in einer westdeutschen Großstadt. Ich bin hier mit Hanna und Pani verabredet. Zwei Frauen, die bereit sind, mir aus ihrem Leben in der Prostitution zu erzählen. Ich habe sie über das Ella-Netzwerk kontaktiert, ein Selbsthilfenetzwerk für Frauen, die noch als Prostituierte arbeiten oder bereits ausgestiegen sind. Nach ein paar Mails waren beide bereit, mit mir zu reden. Jetzt sitzen wir draußen an einem Holztisch, die beiden Frauen mir gegenüber. Sie könnten kaum unterschiedlicher sein. Hanna ist Anfang 20, zierlich, sie spricht leise. Eine nachdenkliche, zurückhaltende Studentin. Pani ist Ende 40, zupackend und resolut.
Und das ist mein Kaffee. Ja. Und wo ist mein Croissant?
Komm sofort.
Hanna ist gebürtige Deutsche. Pani hingegen stammt aus Russland, hat ihre Jugend in der Republik Moldau verbracht, das ärmste Land Europas, aus dem Zehntausende Zwangsprostituierte nach Westeuropa gebracht wurden und werden. Bevor wir mit unserem Interview beginnen, reden wir darüber, wie es im Radio erscheinen soll. Denn Hanna will auf keinen Fall erkannt werden. Sie heißt eigentlich anders. Wo sie genau wohnt, wie alt sie genau ist, was genau sie studiert, all das bleibt hier ungesagt. Damit auch ihre Stimme nicht erkannt wird, haben wir ihre Antworten nachgesprochen. Hanna hat noch nie öffentlich darüber gesprochen, wie sie mit 14 Jahren von ihrem fast gleichaltrigen Freund in die Prostitution gezwungen wurde. Auch die meisten ihrer heutigen Freunde wissen nichts davon. Sie nippt an ihrer Apfelschorle, dann beginnt sie zu erzählen.
Du warst damals 14, hast du mir geschrieben. Wie war das damals? Wie bist du da reingeraten?
Ja, aufgrund meiner Vortraumatisierung. Weil ich als Kind sexuell missbraucht worden bin von meinem Vater und ja, da schon keiner hingeschaut hat oder auf mich geachtet hat. Und dann wurde ich mit 14 auf Social Media von einem jungen Mann kontaktiert. Wir haben dann eine Liebesbeziehung begonnen und dann ging das ganz schnell, dass er irgendwann gesagt hat, dass er dringend Geld benötigt. Und ja, dadurch, dass er mich so emotional manipuliert hat, war er tatsächlich dann irgendwann die einzige Person, die in meinem Leben noch da war. Weil ich halt auch von meiner Familie irgendwie und von meinen alten Freunden aufgrund dieser Loverboy-Masche, dass er mich von meinen alten Freunden isoliert hat und mich emotional abhängig gemacht hat, war er der einzige Mensch noch in meinem Leben. Und mit 14 Jahren ist man einfach noch sehr jung. Ja, ich war sehr abhängig von ihm, weil das der einzige Mensch war, der mir vermeintlich Liebe gegeben hat. Dieser Mann war damals in meinem Alter. Der hatte aber noch einen Freund, der Ende 20 war, der sehr gewalttätig war und auch in diesem Milieu sehr verstrickt ist. Es war so ein Zweierteam. Also mein Freund hat durch diese emotionale Manipulation mich dazu gebracht. Und sein Freund hat halt mit Gewalt mich dazu gefügig gemacht, dass es dazu gekommen ist. Ich wollte das nie. Ich hatte aber einfach gar keine andere Wahl.
Wie hat er das denn geschafft, dich von deiner Familie oder von deinen Freunden so zu isolieren?
Dadurch, dass ich von meinem Vater als Kind missbraucht wurde über viele Jahre, bin ich auch in einer Familie aufgewachsen, die einfach nicht so stabil ist. Und wo es immer schon sehr viel Streit gab. Gewalt. Da war kein Halt, keine Geborgenheit, keine Sicherheit. Und mein damaliger Freund hat mir vorgespielt, mir das zu geben. Und er hat dann auch meine Familie immer wieder versucht, schlecht zu machen. Ja, guck mal, die lieben dich nicht. Die sind scheiße und die interessieren sich nicht für dich. Und genauso bei meinen Freunden hat er das halt auch gesagt, dass die mich gar nicht mögen würden. Und wenn man dann so tief da drin ist und er sich darstellt, als wäre er der eine Mann, der jetzt für dich da ist und der dich endlich mal liebt, dann will man das auch wirklich sehr gerne glauben.
Und ging das dann eine Zeit lang gut, ohne diesen Zwang zur Prostitution, oder ist das sofort aufgekommen?
Es ging alles sehr schnell. Er hat sehr viel Druck aufgebaut. Es war eigentlich von Anfang an so: Du musst mich küssen, wenn du mich liebst, und wir müssen kuscheln. Und dadurch, dass ich als Kind halt nicht kennengelernt habe, dass ich als Mädchen oder als Frau auch Nein sagen darf, weil mein Vater das ja schon mit mir gemacht hat, war das dann total normal für mich. Also ich habe nie gelernt als Kind, wo sind meine Grenzen, was bin ich wert. Dass Frauen und Männer gleich viel wert sind, habe ich auch nicht gelernt. Deswegen war das dann sehr leicht für ihn, mich auch dazu zu drängen. Dass er mich dann zur Prostitution gezwungen hat, war ungefähr 3 Monate später.
Hannah wurde Opfer der sogenannten Loverboy-Methode. Der Loverboy flirtet meist Mädchen und junge Frauen an, in Clubs oder im Netz. Er gewinnt ihre Liebe und macht sie von sich abhängig, gefügig. Schließlich zwingt er sie in die Prostitution mit Überredung, Druck, Erpressung.
Ich denke, dass diese Loverboys schon gewisse Fragen stellen oder ein gewisses Verhalten an den Tag legen, um zu merken, ob man dafür ja vulnerabel genug ist. Die haben da schon ein Händchen für, mit welcher Frau kann ich das machen oder mit welchem Mädchen nicht. Ich habe ja damals eigentlich als Kind nur nach Liebe geschrien, irgendwie versucht, deutlich zu machen, dass ich in Not bin zu Hause, dass mir keiner hilft. Aber Lehrer, Kindergärtner, Ärzte haben alle weggesehen. Und dann war da endlich dieser Mann da und dem habe ich vertraut.
Hannah greift während unseres Gesprächs immer mal wieder zu einem Bündel Notizen. Sie hat genau aufgeschrieben, was sie sagen will. Es fällt ihr sehr schwer, von ihrem Missbrauch, von ihrer Zeit in der Prostitution zu reden. Auch weil ich sie interviewe, ein Mann.
Nach 3 Monaten hat er dich dann zur Prostitution gezwungen. Kannst du darüber reden, wie das war damals?
Ja, das war Folter für mich. Das war kein Leben, das war Sterben. Ich hatte ungefähr 15 Freier pro Tag. Das ist eigentlich so abgelaufen. Ich bin morgens aufgewacht, bin zur Schule gegangen, habe da gute Miene zum bösen Spiel gemacht und nach der Schule anschaffen gegangen. Bin nach Hause gegangen, habe meinen Körper aufgeschnitten, habe Suizidpläne geschmiedet, habe mich in den Schlaf geweint. Und morgens wieder aufgestanden, zur Schule, anschaffen, Suizidpläne. Also immer dieser Kreislauf. Nur so konnte ich das überleben. Auch indem ich währenddessen, ich da vergewaltigt wurde für Geld, dissoziiert habe, also mich komplett weggemacht habe. Ich war nicht da in diesen Momenten. Und trotzdem merkt man danach, was war. Wie ich damit umgehen konnte, war eigentlich nur, mich selbst zu verletzen, mich versuchen umzubringen, Suizidpläne zu schmieden, um das auszuhalten.
Und ist da keinem was aufgefallen? Da geht's doch überhaupt nicht gut gerade.
Also ich habe als Kind und Jugendliche eigentlich diese ganz klaren Warnsignale ausgestrahlt. Aber es wollte keiner sehen. Es wollte sich keiner damit beschäftigen. Ich war auch sogar seit dem 7. Lebensjahr in psychiatrischer Behandlung und auch immer wieder in psychotherapeutischer Behandlung. Aber es hat einfach keiner hingesehen. Es wollte keiner sehen. So wie ich es erlebt habe, wissen viele Therapeuten, Sozialarbeiter gar nicht, was diese Loverboy-Masche ist, was Prostitution ist und was diese Warnsignale sind. Das ist dann auch das Problem. Also, wie erkennt man Mädchen, die in den Fängen von Loverboys sind, wenn man nicht weiß, was das ist?
Hannah kann sich bis heute nicht erklären, dass niemand ihre Rufe nach Hilfe erkannt hat. Selbst die Profis nicht, die Psychiater und Psychotherapeuten. Damit Hannas Stimme nicht erkannt wird, haben wir ihre Antworten nachgesprochen.
Und gleichzeitig hatte ich natürlich auch totale Angst und konnte nicht darüber sprechen, weil ich Todesangst vor meinen Zuhältern habe. Bis heute.
Wie lange ging das?
Das ging alles 4 Jahre lang. Und trotzdem versucht man natürlich als junges Mädchen zu sagen, hey, ich möchte das nicht, mir geht's nicht gut. Aber das interessiert die Zuhälter nicht. Du wirst geschlagen, du wirst vergewaltigt, dir wird mit dem Tod gedroht. Das sind Situationen, wo du nichts machen kannst, weil du einfach merkst, dass du nicht der Mächtige bist. Und das zeigen sie dir auch sehr deutlich.
Hast du mal versucht zu fliehen?
Nein, weil ja gleichzeitig auch diese emotionale Abhängigkeit zu meinem Täter bestand. Weil ich ja dachte, es ist der einzige Mann, der mich liebt.
So, und dann waren diese 4 Jahre vorbei. Was ist dann passiert?
Ich bin irgendwann 18 geworden und habe gemerkt, dass ich sterbe, wenn ich da nicht rauskomme. Also eigentlich bin ich ja schon dort gestorben und bin jedes Mal weiter gestorben, wenn ich vergewaltigt wurde gegen Geld. Aber ich habe halt gemerkt, wenn es jetzt nicht wirklich irgendwann endet, dann bin ich auch komplett tot, auch wenn schon eine Hälfte von mir gestorben ist. Und dann habe ich mich mit meinem Kindersparbuch freigekauft.
Du hast ihm Geld gegeben, um dich freizukaufen?
Ja.
Wie viel war das?
15.000 Euro.
Selbst damit war es noch nicht ganz zu Ende. Wie es dann noch weiterging, möchte Hannah aber nicht erzählen. Etwa 5 Jahre ist das alles nun her. Mit 18 ist Hannah ihren Zuhältern entkommen. Von ihren Tätern, den Zuhältern und den Freiern hat sie keinen angezeigt. Keiner wurde je für seine Taten zur Verantwortung gezogen.
Da ich einfach Todesangst vor meinen Zuhältern habe, konnte ich sie nicht anzeigen. Weil ich ja weiß, wozu sie fähig sind und wie weit sie gehen. Und das Leben, das ich jetzt noch habe, möchte ich gerne so gut es geht irgendwie positiv verbringen und weiterhin am Leben bleiben. Und ich hatte auch viele Freier, die Polizisten sind. Ich möchte einfach nicht in die Situation geraten, dass ich auf der Polizeidienststelle sitze und meinen eigenen Freier vor mir sitzen habe, dem ich erzählen muss, was ich erlebt habe.
Wie ist heute dein Verhältnis zu Männern?
Ich verachte sie, weil ich einfach gemerkt habe in der Prostitution, dass es alle Männer sind. Man kann Freier nicht in eine Schublade stecken. Also es geht durch alle sozialen Schichten. Alt, jung, dick, dünn, doof, schlau. Alle Männer sind das, die gegen Geld Sex kaufen.
Als sie das sagt, fühle ich mich natürlich mitgemeint. Ein unangenehmes Gefühl. Noch nie war für mich ein Interview so schwierig. Trotzdem sitzen wir uns hier gegenüber. Hannah erzählt mir ihre Geschichte. Auch mir als Mann. Denn es ist ihr wichtig, dass sich etwas ändert. In der Gesellschaft und in den Köpfen von Männern, die es für normal halten, in Bordelle zu Prostituierten zu gehen.
Das ist so ein verstörendes Frauenbild und man weiß, dass es in so vielen Männern drin ist. Und man kann es ihm ja nicht ansehen. Jeder Mann, der mir jetzt entgegenkommt, könnte ein Freier sein. Deswegen kann ich ihnen nicht mehr vertrauen. Ich fühle mich nicht mehr sicher, ich habe Angst vor ihnen und auch eine sehr große Wut. Weil Männer nichts dagegen tun, dass sich was ändert. Weil wir betroffenen Frauen stehen immer wieder auf und erzählen davon, wie schlimm Prostitution ist. Aber keiner denkt darüber nach, was für Männer das sind und wie viele Männer. Dass das einfach unsere Väter sind, unsere Brüder, Onkel, Hausärzte.
Ein warmer Juli-Nachmittag in Berlin. Ich sitze mit Saskia Nitschmann auf einer Bank aus Europaletten auf dem Tempelhofer Feld. Neben uns bauen die ersten Besucher ihre Grills auf, andere spielen Federball oder skaten auf dem ehemaligen Vorfeld des Flughafens. Nitschmann hat einen Packen Karteikarten dabei. Sie will nach unserem Gespräch noch für ihr erstes Staatsexamen lernen. Die 24-Jährige studiert Jura und sie engagiert sich bei Sisters e.V. Der Verein hilft Frauen beim Ausstieg aus der Prostitution. Wie das Ella-Netzwerk fordert auch der Verein Sisters eine andere Prostitutionspolitik in Deutschland. Nitschmann sagt, die allerwenigsten Frauen sind aus freien Stücken in der Prostitution. Wo der Zwang anfängt, ist allerdings oft nicht so klar, sagt sie.
Natürlich ist es Zwang, wenn eben wirklich jemand nach Deutschland gekarrt wird aus dem Ausland und zu irgendwas direkt gezwungen wird, wenn ein Zuhälter dahinter steht, der sie schlägt oder der droht, wenn sie nicht macht, was er sagt. Es ist aber natürlich auch ein wirtschaftlicher Zwang vorhanden. Also wenn jemand wirklich Armut leidet, Hunger leidet, keine anderen Optionen sieht, dann kann da durchaus auch schon von Zwang die Rede sein, einfach weil es keine Handlungsalternativen gibt.
Sie sind ja Juristin. Wie ist die rechtliche Definition und was finden Sie daran problematisch?
Es gibt da eine Auflistung für, was alles Menschenhandel ist. Da ist grundsätzlich das Ausnutzen einer Notsituation oder Notlage vorhanden. Und es wird rechtlich bei finanzieller Not oft nicht so gesehen als Notlage, sondern es ist meistens eher wirklich, sie ist in einem anderen Land, sie spricht die Sprache nicht, sie hat die Aufenthaltsgenehmigung nicht, sie ist in einer hohen psychischen Abhängigkeit. Da gibt es zum Beispiel die Loverboy-Methode. Das sind eher die Sachen, an die der Gesetzgeber da gedacht hat.
Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Das eine, haben Sie gerade erklärt, ist Menschenhandel. Und dann gibt es ja wahrscheinlich einen großen Teil von Frauen, die das dann trotzdem nicht freiwillig machen.
Absolut. Also was auch oft passiert, ist, dass Frauen unfreiwillig oder freiwillig einsteigen in die Prostitution und dann, egal wie sie reingekommen sind, nicht wieder rauskommen. Deswegen gibt es Ausstiegshilfe. Also es gibt da auch keine klaren Trennlinien zwischen diese Person macht es von Anfang bis Ende freiwillig und diese Person macht es von Anfang bis Ende unfreiwillig. Es ist sehr, sehr schwierig, da genaue Statistiken für aufzustellen. Es gibt eine internationale Studie von Farley. Da wurden auch in Deutschland prostituierte Frauen befragt. International waren es 89%, die aussteigen wollten. Die Frage war sehr offen formuliert. Also die Frage war, was brauchen Sie konkret, damit es Ihnen besser geht? Und es gab als Antwortmöglichkeiten auch mehr Sicherheit, physische oder mehr Geld. Und die absolute Mehrheit hat eben ausgesagt, alles außer Prostitution. Ich muss aus diesem Beruf raus, damit es mir besser geht. Für Deutschland, es war um die 80%.
Nitschmann war lange Zeit davon überzeugt, dass Sexarbeit in der Regel selbstbestimmt abläuft. Für Frauen auch eine Option sein kann, Geld zu verdienen. Dann hat sie sich durch Studien vom Gegenteil überzeugt. Seitdem arbeitet sie für die Nichtregierungsorganisation Sisters e.V. als Ausstiegsbegleiterin ehrenamtlich. Sie hilft Frauen also beim Ausstieg aus der Prostitution. Ein Prozess, der oft sehr lange dauert, sagt sie.
Wenn eine Frau in der Prostitution ist und es nicht weitermachen möchte, oft sich auch konkret in einer Krise befindet oder das Fass einfach voll ist, dann kann sie sich an uns wenden. Und wir treffen uns dann erstmal mit ihr, besprechen, was so im Moment die größte Baustelle ist, was konkret getan werden muss. Oft haben die Frauen erstmal gar keine eigene Bleibe, wohnen in den Prostitutionsstätten. Und dann ist die erste große Baustelle natürlich erstmal, sie da rauszuholen und ihr eine Bleibe zu beschaffen. Am besten auch direkt was angemeldet werden kann. Dann wird oft Geld benötigt, es sind Suchtprobleme vorhanden, es sind Schulden vorhanden. Und wir können zu allen möglichen Sachen mitgehen, also zu Amtsbesuchen vor allem, wenn zum Beispiel mit dem Jobcenter Kontakt aufgenommen werden muss, weil sehr viele der Frauen eben nicht aus Deutschland kommen. Oft auch keine oder nur sehr wenig Sprachkenntnisse haben und es dann einfach sehr gut ist, wenn dann jemand dabei ist, der das mit übernehmen kann.
Wenn man seinen Körper verkauft, führt das zu Traumata?
Absolut. Ganz viele der Frauen sind beim Einstieg schon vortraumatisiert. Entweder durch Gewalt in der Kindheit, teilweise durch Vernachlässigung, teilweise sind es auch schon sexuelle Traumata. Unabhängig davon ist Prostitution als solche für die absolute Mehrheit traumatisierend. Es macht was mit dem Selbstwertgefühl. Zum einen, wie prostituierte Menschen behandelt werden, sowohl gesellschaftlich als auch eben vor allem von den Freiern, die dann wirklich die Frauen beschimpfen, die davon ausgehen, sobald sie gezahlt haben, hat die Frau keine Rechte mehr. die wirklich zutiefst entmenschlichen mit den Frauen umgehen und dann auf Preis-Leistungs-Service beharren. Die eigene Sexualität zu instrumentalisieren, um Geld zu verdienen, das macht das Verhältnis zum eigenen Körper kaputt. Es führt wirklich bei sehr, sehr vielen dazu, dass sie sich mit Alkohol oder Drogen ausschalten dafür, um das überhaupt über sich ergehen lassen zu können. Es führt bei einigen dazu, dass sie Angst vor Männern haben. Also auch die Aussteigerin, mit der ich zuletzt zu tun hatte, die hat jetzt inzwischen eine eigene Wohnung und hat ganz entschieden auch gesagt, dass da außer dem Hausverwalter keine Männer rein dürfen.
Was sind das für Leute, die zu Prostituiertinnen gehen? Wie gehen die mit den Frauen um?
Freier sind durchschnittlich sexistischere Männer als andere, haben durchschnittlich eine egoistischere Einstellung zur Sexualität, was vermutlich auch nicht mal unbedingt nur ist, dass Männer, die das grundsätzlich schon haben, eher zu prostituierten Frauen gehen. Das stimmt wahrscheinlich, aber wahrscheinlich führt die Gewohnheit des Prostitutionskonsums auch dazu, dass man eine egoistischere Einstellung dazu entwickelt, weil man sich ja daran gewöhnt, sich nicht um das Wohlbefinden der anderen Person kümmern zu müssen.
Hinweis der Redaktion: In dieser Sendung geht es um Gewalt gegen Frauen, Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung.
Zurück ins Café in der westdeutschen Großstadt. Ich brauche eine Pause, sagt Hanna nach 20 Minuten unseres Gesprächs. Ihre Bekannte Pani drückt sie, streicht ihr über den Rücken. Ich beginne mit Pani darüber zu sprechen, was in der deutschen Gesellschaft, in der Politik aus ihrer Sicht falsch läuft, wenn es um Prostitution geht. Ein Kardinalfehler ist aus ihrer Sicht das Prostitutionsgesetz, das die damalige rot-grüne Bundesregierung 2002 eingeführt hat. Die Regierung wollte damals die Situation von Prostituierten verbessern. Prostitution ist seitdem nicht mehr sittenwidrig, sondern zumindest aus juristischer Sicht eine normale Dienstleistung. Sexarbeiterinnen können seitdem ihr Gewerbe anmelden, sie zahlen Steuern und profitieren vom Sozial- und Rentensystem. Zumindest in der Theorie.
Die Menschen, die daran waren, dass das Gesetz verabschiedet wird, die wussten ja ganz genau, welche Konsequenzen das haben wird. Der Staat wollte an der Prostitution verdienen und der Staat hat es billigend in Kauf genommen, dass auch mehr Menschenhändler und mehr Zuhälter und mehr Bordellbetreiber daran verdienen werden. Aus meiner Sicht war das eine ganz klare monetäre Motivation. Wir haben schon solche Fälle gehabt, wo Freier vor Gericht gehen und sagen, ja, ich bin nicht gekommen oder ich bin zu schnell gekommen. Die sollen mir jetzt das Geld zurückgeben. Sie soll jetzt mir Schmerzensgeld oder Entschädigung dafür zahlen. Und Frauen zahlen, weil die Gerichte das zugunsten der Freier entscheiden.
Es sind gewagte Thesen, die Pani da vertritt. Im Jahr 2002 hatte sich die rot-grüne Bundesregierung auf die Fahnen geschrieben, den Prostituierten helfen zu wollen. Man merkt Pani ihre Wut an. Und was das Einklagen von Dienstleistungen angeht, ein Fall ist dazu bekannt. Der Spiegel berichtete 2017 darüber, dass ein 18-Jähriger eine Prostituierte angezeigt hat, weil er zu früh gekommen sei.
Und die andere Folge ist natürlich auch die gestiegene Gewalt. Seit der Einführung des Gesetzes sind mehr als 100 Frauen in der deutschen Prostitution gestorben. Das sind ungefähr 5 im Jahr. Selbst bei der Polizei sterben weniger Leute. Diese Gewalt wird aber absolut vertuscht. Es gibt keine staatlichen Statistiken darüber. Ich finde, das ist ein Verbrechen. Deutschland hat Blut an den Händen und alle schauen weg.
Hanna und Pani engagieren sich beim Netzwerk Ella, ein Netzwerk für Frauen, die in der Prostitution sind oder waren. Es geht darum, sich gegenseitig zu unterstützen, zu helfen. Das Netzwerk hat aber auch konkrete Forderungen an die Politik. Sie wollen ein Sexkaufverbot, ähnlich wie in Skandinavien und Frankreich. Das sogenannte nordische Modell. Im Kern sieht es vor, Prostitution ist verboten, bestraft werden allerdings nur diejenigen, die Sex kaufen, die Freier.
Wir haben genug Beispiele, um endlich das nordische Modell zu implementieren.
Warum passiert das nicht? Fehlt da der politische Wille?
Es gibt eine starke Lobby, Menschen und Organisationen, die von Prostitution anderer profitieren und sich eine goldene Nase daran verdienen. Sie wollen natürlich weiterhin das Geld daran verdienen. Dann kann kein Menschenhändler mehr seine Ware verticken, Ware in Einführungsstrichen. Dann kann kein Bordellbetreiber mehr auf schicken Geschäftsmann machen und so weiter und so fort.
Ich kann es mir irgendwie schwer vorstellen, dass Menschenhändler und Bordellbetreiber jetzt so großen politischen Einfluss haben.
Warum nicht?
Pani lässt meine Gegenfragen kaum gelten. Sie ist zornig über die Rechtslage, über die Freier, dass sich seit Jahren einfach nichts ändert. Allein ist sie damit nicht. Staatsanwälte, NGOs, Politiker, sowohl von der Union als auch von der SPD, halten das Prostitutionsgesetz von damals inzwischen für einen Fehler.
Jetzt würde ich dir auch gerne noch ein paar persönliche Fragen stellen, wenn es okay ist. Wie bist du in die Prostitution gekommen?
Durch Männer, die Geld für Sex anbieten. Ein Leben ohne sexuelle Gewalt war außerhalb meiner Vorstellung. Ich dachte, wenn ich so oder so vergewaltigt werde, dann wenigstens mit Schmerzensgeld. Später habe ich versucht, mich zu professionalisieren und davon zu leben. Aber im Endeffekt habe ich dieses Geld gehasst. Es war für mich Blutgeld.
Wie alt warst du da?
Ich war 17. Bei mir ging das in Phasen. Es gab Phasen, da war ich in der Prostitution. Es gab Phasen, da war ich außerhalb der Prostitution. Der Schlussstrich war so mit 30.
Wie hast du dann sozusagen ja auch einen anderen Beruf, ein anderes Auskommen gefunden?
Ich habe alles Mögliche gemacht. Putzfrau, Kellnerin, alles, was irgendwie Geld reinbrachte. Letztendlich war das aber so, dass ich irgendwann eingesehen habe, dass es wirklich nicht funktioniert, dass ich im normalen Alltag nicht mehr funktioniere, dass mich sehr viele Kleinigkeiten, zum Beispiel Geräusche, Gerüche, bestimmte Farben triggern und dass ich psychisch sofort abschalte. Ich kann nicht arbeiten, ich lebe von der Grundsicherung. Ich bin einfach eine gebrochene Frau. Das war's.
Nach einer guten Stunde ist unser Interview vorbei. Auch Pani ist es langsam zu viel geworden. Wir wechseln noch ein paar Worte, dann gehen die beiden. Smalltalk ist nach diesem Gespräch nicht möglich. Anna Weber führt mich in ihr Studio, ein 2-Etagen-Flachbau in einem Hinterhof in Berlin-Tempelhof.
Ich muss mal nach dem Rechten sehen dann da. Ja.
Unten bereitet sich eine ihrer Kolleginnen im Domina-Zimmer auf eine Rollenspiel-Session vor. Im Raum ein Bett aus Stahl, die Wände aus unverputzten Ziegeln, der Boden aus Beton. Von der Decke hängen Eisenketten mit Ringen. Daneben ein kleiner Raum in Rot mit einem Stahlkäfig.
Ja, jetzt gehen wir mal in unseren Raum. So, wir zeigen uns mal eben vorhin, ne?
Ja, mach.
Weber führt mich in die 2. Etage, in den Raum, den sie für ihre Sessions bevorzugt.
Das ist unser Holzraum. Der könnte auch wirklich in jedem Bordell sein.
In einer Ecke steht ein riesiges Himmelbett aus dunklem Holz. In einer anderen eine Liege aus Leder. An den Wänden hängen allerlei Seile und Peitschen.
Ganz wichtig ist, dass wir hier in diesem Raum Platz haben, wo man sich bewegen kann, wo man spielen kann, wo man den Leuten vielleicht eine Augenbinde aufsetzt und dann kann man an ihnen rumfummeln und die wissen nicht, von wo kommt die Hand. Und
Weber bezeichnet sich selbst als Bizarre Lady, als berührbare Domina. Das Studio in Tempelhof teilt sie sich mit mehr als 30 Kolleginnen. Wir setzen uns an ein Tischchen in der Ecke des Raums. Noch sitzt sie in ihrem Privatoutfit vor mir. Später wird sie sich umkleiden. Sie könnte auch eine Geschäftsfrau aus einer anderen Branche sein. Selbstbewusste Erscheinung, gerader Blick, kurzer Frisur. Weber beginnt zu erzählen, wie sie damals vor 30 Jahren angefangen hat, während ihres Studiums als Prostituierte zu arbeiten.
Und natürlich hat die Kohle mich getriggert, das gebe ich zu. Für mich war aber damals das immer so ein Nebenjob neben dem Studium. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich ein Beruf ist. Und das sehe ich jetzt anders. Es kann ein Beruf sein. Für viele Menschen ist es eine falsche Entscheidung. Aber es kann ein Beruf sein. Und ich versuche das auch zu leben, dass es ein Beruf sein kann. Und jetzt sind wir hier in diesem Raum, in meinem Studio hier in Berlin, wo ich arbeite. Meine Tätigkeit hat sich von der normalen Prostitution ein bisschen verlagert. Ich biete jetzt sogenannte bizarre Erotik an. Das heißt, ich habe durchaus Körperkontakt, ich habe durchaus auch Sex mit den Leuten. Aber es geht mehr um dieses, die zu mir kommen, wollen sich ausliefern und von mir erotisch benutzt werden. Und dafür werde ich sehr gut bezahlt. Und das gibt mir die Möglichkeit, dass ich die Zeit habe, mich privat politisch zu engagieren, weil ich hier so gut bezahlt werde. Und natürlich bin ich damit auch privilegiert. Aber ich kann auch einen Weg zeigen. Von wegen, es gibt Möglichkeiten, sich weiterzubilden in der Sexarbeit. Und es gibt auch Möglichkeiten, tatsächlich sehr gut damit zurechtzukommen und auch gut zu verdienen.
Weber hat nach ihrem Studium jahrelang im Marketing gearbeitet. Mit 40 hat sie sich dann ganz bewusst wieder für die Sexarbeit entschieden, obwohl sie von ihrem normalen Job gut leben konnte. Die heute 55-Jährige setzt sich inzwischen für die Interessen von Sexarbeiterinnen ein. Sie leitet den Berufsverband Sexarbeit Deutschland.
Das ist tatsächlich der Inbegriff von selbstbestimmter Sexarbeit. Und ich weiß, dass es für ganz, ganz viele Kolleginnen so überhaupt nicht geht. Für mich müssen nicht alle so super glücklich mit ihrem Job sein wie ich. Für mich reicht es, wenn eine Kollegin mir sagt, das ist mein Job, das mache ich. Ich könnte mir auch was anderes vorstellen, ist nicht mein Traumjob, aber ist okay für mich. Und ich verdiene da mehr Geld als woanders und muss halt weniger Arbeitszeit aufwenden. Das ist für mich völlig okay. Und viele fangen an, einfach weil sie Schulden haben. Und natürlich, ein ganz großer Anteil in der Sexarbeit sind natürlich Migrantinnen. Wir haben einen sehr, sehr hohen Anteil. Das hat zugenommen mit der EU-Osterweiterung. Und gerade aus den Ländern, wo natürlich wenig auskömmliche Perspektiven sind, kommen junge Leute selbstverständlich nach Deutschland. Die Familie ist natürlich glücklich, weil endlich haben sie mal jemanden, der ein bisschen Geld verdient. Und da baut sich natürlich auch ein Druck auf, weil die schicken immer ganz großen Anteil ihres Geldes nach Hause. Und dann ist die Oma da oder die Mutter, die halt eine OP braucht, die hat natürlich keine vernünftige Krankenversicherung. Und wer bezahlt es? Natürlich die junge Kollegin, die hier in Deutschland im Bordell arbeitet. Das ist ein Riesenproblem, weil die können nicht so wie ich einfach sagen, oh, ich bin gerade in so einer Phase, ich habe gerade keine Lust, ich mache mal eine Woche nichts.
Für Johanna Weber ist Prostitution fast ein Job wie jeder andere, mit allem, was dazugehört. Steuern, Sozialversicherung, aber auch Weiterbildung. Das empfiehlt sie ihren Kolleginnen auch immer wieder.
Es gibt auch Leute, bei denen findet diese in Anführungsstrichen Professionalisierung nicht statt. Und dann gerät es oft, nicht immer, aber oft in eine Schieflage. Das sind dann diejenigen, die halt merken, oh, ich bin ja gar nicht mehr so gefragt, die Kunden gehen ja alle zu den Jüngeren und wollen gar nicht mehr zu mir. Das ist so ein bisschen so eine selbsterfüllende Prophezeiung oder so eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Diejenigen, die halt sagen, ah, ich kann ja besonders gut massieren. Und das baue ich immer mit ein. Die sind halt tatsächlich, da merke ich, ja, die kommen gut zurecht.
Und dann kommt man zu sowas wie, ja, Selbstbestimmung, selbstbestimmter Sexarbeit oder bleibt auch dabei?
Ich glaube, die Schieflage ist halt, wenn man zum Beispiel im Finanzamt arbeitet und sagt, oh, ich finde meinen Job irgendwie echt nicht mehr so toll, aber okay, ich weiß, wie es geht und ich habe noch 5 Jahre bis zur Rente, ich sitze das jetzt hier ab. Ich glaube, das ist nicht gut für den Kopf, aber das kann man machen. Wenn man dieselbe Situation in der Sexarbeit hat und anfängt, wirklich jeden Typen, der da reinkommt, eklig zu finden, das ist schwierig. Und dann empfindet man natürlich auch jeden Typen als übergriffig. Und das macht natürlich viel mehr mit einem. Wir als Berufsverband machen auch immer darauf aufmerksam, dass der Punkt, wo Leute mit der Sexarbeit aufhören sollten, viel früher ist. Und das ist das Problem, dass wir bei uns in unserer Branche viel zu wenig uns damit auseinandersetzen. Wo fängt es an, in eine Schieflage zu kommen? Eigentlich schon, wenn ich von 10 Kunden 3 eklig finde, das ist schon zu viel. Wenn von 10 Kunden einer so ein bisschen doof ist und einer von 10 ist wirklich so, dass man denkt, boah, ey, mit dem hätte ich auch privat. Die anderen dazwischen sind völlig in Ordnung, das ist halt so unsere Arbeit und je nachdem, wie die Kollegin drauf ist, macht sie was Gutes draus oder sie arbeitet es ab. Das ist okay.
Aber kann man sich das immer so aussuchen?
Aussuchen kannst du es dir nur, wenn du eine finanzielle Rücklage hast. Wenn du sagst, mein Konto ist nicht komplett leer, sondern ich habe da ein paar Euros liegen und ich kann sagen, nee, das tut mir heute nicht gut, ich möchte den heute nicht machen. Oder auch, ich möchte heute gar nicht zur Arbeit gehen. Vielleicht will ich heute auch mal gar keinen machen. Und diese Grundlage muss da sein.
Nach einer guten Stunde verabschiede ich mich. Weber hat gleich den nächsten Termin, eine Session mit einem Kunden aus den USA.
Milch, ohne Zucker.
Maria sitzt auf einer Holzbank vor dem Café des Vereins Neustart in der Berliner Kurfürstenstraße. In der einen Hand eine Zigarette, in der anderen ein Becher Kaffee.
Also ganze Nacht über hier,
ja.
Hier an der Ecke, oder?
Kurz, ja, erst hier und dann bin ich kurz weggegangen hier zum Görlitzer.
Es ist kurz nach 6 an einem Abend im August. Das Café hat gerade aufgemacht. Die Prostituierten können hier jetzt ein paar Stunden lang auftanken, duschen, saubere Toiletten nutzen. Es gibt Kaffee, belegte Brötchen, Klamotten aus der eigenen Kleiderkammer. Der Straßenstrich an der Kurfürstenstraße ist berüchtigt. Die, die hier stehen, gehören zu den Ärmsten und Elendsten. Drogenabhängige, Obdachlose, Frauen, die manchmal nur für 5 Euro an der Straße ihre Kunden befriedigen. Der Sozialmanager und Streetworker Gerhard Schönborn sitzt neben mir und Maria auf der Bank. Er leitet den Verein Neustart seit etwa 20 Jahren.
Ein bisschen halt Kaffee für die Frauen und dann können die sich hinsetzen und können das, was sie auf dem Herzen haben, erzählen und sagen. Oder sagen eben, wo sie eben Hilfe brauchen, bei was wir sie unterstützen sollen. Oh.
Maria, die eigentlich anders heißt, kommt fast immer her, wenn das Café offen hat. Sie ist obdachlos, lebt hier auf der Kurfürstenstraße. Und sie prostituiert sich seit etlichen Jahren. Die Berlinerin ist 50 Jahre alt, ihr Gesicht ist das einer deutlich älteren Frau. Das Leben auf der Straße, die harten Drogen über Jahre, das alles hat sie gezeichnet, erzählt sie mir.
Macht sie jetzt seit 30 Jahren? Naja, sie ist anstrengend.
Inwiefern anstrengend? Also was ist anstrengend hier? Wie? Also die Männer, was ist mit den Männern?
Naja, die haben andere Wünsche jetzt gekriegt. So. Naja, also erst waren die normal so, normaler Sex. Und jetzt kommen die auch mit anderen Sachen so. Mit Faust und Auermachen und alles sowas. Ja, da musst du schon ein bisschen über Leichen gehen, glaube ich, um das zu schaffen. Aber für viel Geld macht man eben halt vieles.
Das heißt, sie erleben sehr häufig Gewalt.
Ja, ganz schön.
Gab es so einen Anlass, wann Sie angefangen haben hier mit der Prostitution und was der Grund war?
Ich habe meinen Mann kennengelernt und das war erst so Liebe, aber dann hat er mir so erzählt, ja, da kannst du Geld verdienen und so. Und dann habe ich damit auch angefangen. Also bin dann in eine Drogensucht drin gekommen. Mein Mann hat mir den ersten Druck gemacht, also die erste Spritze gesetzt und dann ging es so weiter. Ja, hat leider nicht aufgehört. Meine Kinder sind dann neu gekommen, aber die musste ich dann freiwillig weggeben. Ich wollte nicht, dass die Kinder sehen, dass man da so mein Mann spritzt und so. Also habe ich dann meine Kinder beim Jugendamt freiwillig abgeben.
Wo findet denn der Sex hier statt?
Naja, im Auto oder im Parkhaus, draußen im Park.
Haben Sie das Gefühl, dass die Männer so denken, okay, die können sich ja alles erlauben, wenn sie Sex kaufen?
Auf jeden Fall. Die wissen, dass du abhängig bist von dem Geld. Also deswegen wissen sie so, dass sie sich das erlauben können, dich runterzuhandeln. Ja. Und du machst das natürlich, weil du Geld haben willst.
Fühlen Sie sich da manchmal ausgeliefert?
Natürlich. Voll ausgeliefert. Weil du bist ja machtlos. Wenn der die Autodinger da runter macht, diese Notverriegelung, dann bist du da drin. Und dann wartest du, bis es fertig ist und dann ist gut. Auf die Zunge beißen und gut.
Ist doch eigentlich eine Vergewaltigung dann.
Ja, auf jeden Fall eine seelische Vergewaltigung.
Hatten Sie eine Zeit, wo Sie sagen, Sie hatten ein gutes Leben?
Ja doch, wo ich im Knast war, ja. Im Knast habe ich wenigstens eine normale Arbeit gehabt. Hausmädchen, putzen und mein Geld verdient. Und ein Zimmer, geregeltes Leben halt im Knast. Aber draußen ist wieder alles so, ja, nicht.
Darf ich fragen, warum Sie im Knast waren?
Ach, wegen Schwarzmann.
Auch Neustadt will Frauen helfen, aus der Prostitution auszusteigen. Der Verein bietet ihnen aber auch sonst einfach Hilfe im Alltag. Ganz niederschwellig, erzählt Schönborn.
Die wenigsten schaffen das so nach dem Motto, ach, ich höre jetzt auf und mache was anderes, sondern es ist ganz viel, was da dran hängt, dass sie eben obdachlos sind, dass sie nicht gemeldet sind, dass sie keine Steuernummer haben, dass sie aus dem ganzen System entweder nie drin waren, bei vielen osteuropäischen Frauen, oder halt rausgefallen sind.
Seit Jahren ist Schönborn mehrmals die Woche hier. Den Berliner Straßenstrich an der Kurfürstenstraße kennt er wie nur wenige andere. Er kennt auch die meisten Frauen, die hier anschaffen.
Die Verelendung hat stark zugenommen. Es sind also viele, die auf der Straße leben und eben Drogen konsumieren und ganz, ganz unten sind. Wir haben dann unterschiedliche Stellen, sag ich mal. Wir haben Straßenabschnitte, wo eben Frauen stehen, die von Zuhältern kontrolliert werden und daneben dann eben Armutsprostituierte oder die eben in der Beschaffungsprostitution sind, also um eben Drogen zu finanzieren. Das betrifft sowohl Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit als auch eben viele der osteuropäischen Frauen und da sind so die größten Gruppen Bulgarien, Ungarn, Rumänien.
Würden Sie in dem Zusammenhang von Zwangsprostitution sprechen oder wo ist da für Sie die Grenze?
Es gibt hier Zwangsprostitution, organisierte Kriminalität. Wir hatten im Herbst, war erst eine Razzia in der Parallelstraße, wo es gegen ungarische Menschenhändler ging. Das war auch gleichzeitig in Ungarn, also von Europol gesteuert. Also es gibt regelrechte Zwangsprostitution, aber es gibt eben dann auch viele Zwänge, eben Armut und Drogen. Das existiert hier alles nebeneinander.
Maria sitzt inzwischen wieder in ihrem Stammplatz, gegenüber vom Café auf einem Klappstuhl. Über ihr das Vordach eines verlassenen Supermarkts.
Ich sitze hier meistens, ja. Da meine Knie im Arsch kaputt sind. Deswegen will ich ins Krankenhaus, weißt du, dann bin ich wieder so gesammelt.
Neben ihr sitzt eine jüngere Frau aus Osteuropa. Hin und wieder wechseln die beiden ein paar Worte. Die meiste Zeit schweigen sie sich an.
Die beiden Frauen, das waren jetzt so, sind Bekannte? Also man sitzt mal zusammen und schnackt mal ein bisschen?
Nee,
oder?
Die stehen auch da. Konkurrenzkampf. Aber die Ehen müssen halt. Ich muss nicht. Nur wegen Drogen jetzt natürlich.
Maria will versuchen, das alles hinter sich zu lassen. Das Leben auf der Kurfürstenstraße, die Drogen, die Prostitution. Übermorgen hat sie einen Termin im Krankenhaus für eine Entziehungskur. Ein erster Schritt weg von der Straße, sagt sie.
Ja, und dann möchte ich auf jeden Fall aufhören.
Was wünschen Sie sich für Ihre Zukunft?
Dass die nächsten 50 Jahre anders werden. Also eine Putzstelle wäre schön, eine Wohnung wäre schön. Wenn ich das hätte, eine Wohnung und so, dann würde ich schon beweisen können, dass ich das auch möchte. Ja, mit einer Arbeit natürlich. Ablenkung. Weil wenn du keine Drogen nimmst, brauchst du auf jeden Fall eine Beschäftigung.
Eine Woche später bin ich wieder in der Kurfürstenstraße. Maria ist immer noch hier. Nein, mit dem Krankenhaus, das hat leider doch nicht geklappt, sagt sie. Prostitution in Deutschland, wenn Frauen zu Ware werden. Das war heute Thema im Wochenendjournal. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.